Herzlich willkommen zum Covid-19 Business Challenge Podcast, eine Initiative der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Innerhalb unserer Reihe Gelassen durch die Krise geht heute unsere Manager Lounge Präsidentin Sabine Lüder mit Professor Peter Wippermann, seines Zeichens Trend- und Zukunftsforscher und Gründer des Trendbüros Hamburg, der Frage nach, warum Veränderungen auch Chancen sind und welche Ressourcen dabei helfen, sich emotional und mental zu stärken.
Ja, wunderbar. Lieber Herr Professor Wippermann, schön, dass Sie bei uns sind. Als ich Sie für unsere Podcast-Reihe anfragte, war Ihre erste Reaktion, ach, lassen Sie uns nicht gelassen durch die Krise gehen, sondern aktiv. Warum?
Weil es ist eine enorme Ausnahmesituation, die jeden von uns tief trifft. Wir sind gezwungen, letzten Endes innezuhalten und sind gleichzeitig bemüht, sozusagen unsere Kontakte zu pflegen, ob wir jetzt Schüler sind, ob wir Privatpersonen sind oder ob wir im Business sind, nutzen wir plötzlich verstärkt Streaming, Videos, Konferenzschaltungen und Ähnliches. Wir sind auf jeden Fall viel, viel relaxter und positiv gestimmter, was die virtuellen Angebote angeht. Und wir sind gleichzeitig gezwungen, eigentlich Strukturen in unseren Tagesablauf zu bringen, der ursprünglich mal in erster Linie gemeinsam oder von außen definiert.
Sie sind Trend- und Zukunftsforscher, machen das schon eine halbe Ewigkeit, darf ich sagen. Insofern sind Sie mit den Prozessen, die quasi in der Veränderung, in dem Phänomen Wandel vorkommen, bestens vertraut. Und warum braucht es eigentlich Wandel und was macht Veränderung mit uns? Ich erlebe es auch als angstauslösend, das, was Sie ansprachen mit Stillstand fühlen oder sich nicht mehr in den vertrauten Abläufen bewegen zu können, macht auch emotional was mit uns.
Ja, auf jeden Fall. Angst, Depression und Alleinsein sind Phänomene, die in der jetzigen Krise viele Leute erleben. Und deshalb ist es eben doch entscheidend, aktiv zu sein, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich, wie entwickle ich eigentlich aus dieser ganz ungewöhnlichen Situation heraus auch Lebensfreude. Wie kann ich meinen Tag gestalten, sodass ich das Gefühl habe, es ist jedenfalls ein aktiver und letzten Endes auch noch ein ganz schöner Tag gewesen. Mhm. Und diese Bemühung sozusagen, selber Fähigkeiten zu nutzen, die jeder von uns hat und nicht nur sich geschlagen geben, bedauern und Statistiken angucken, wie dramatisch die Lage ist, das finde ich, ist eine wichtige Perspektive.
Geh nochmal zu dem einen Teil der Frage, nämlich irgendwie, warum braucht es den Wandel?
Der Wandel existiert, ob wir es wollen oder nicht. Er entsteht sozusagen durch die Emergenz, also durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Einflusssphären. Jeder von uns ist daran beteiligt. Wir wissen, dass sich unsere Gesellschaft rapide verändert hat in den letzten Jahren durch digitale Medien. Jeder von uns ist mittlerweile in der Lage, digitale Medien einzusetzen, um seine eigene Zeit zu optimieren. Das Erstaunliche ist, dass keiner von uns angewiesen worden ist, diese Medien zu nutzen. Aber mittlerweile schon Kinder eigene Smartphones haben. Man weiß, dass ungefähr die 9- bis 10-Jährigen zu einem Drittel bereits sein eigenes Gerät ihr eigen nennen. Und das ist das Interessante, dass wir eigentlich eine Beschleunigung der virtuellen Welt erfahren in diesem Stillstand der Corona-Pandemie.
Sie haben sich intensiv mit der Zukunft auseinandergesetzt, auch in Ihrer Studie Living 2038. Und vielleicht kommt Ihnen jetzt das ein oder andere auch bekannt vor, was quasi vorweggenommen wird. Und dort sagen Sie, wir brauchen in einer Zeit des permanenten Wandels mehr mentale Widerstandskraft. Was meinen Sie genau damit?
Das Interessante ist ja, dass wir vor der Krise ungeheuer viele Angebote hatten und Auswahl treffen mussten, was uns wichtig ist. Plötzlich sind wir in einem Vakuum, wenn man es bildlich sich anschaut. Und wir sind eigentlich gezwungen, plötzlich Prioritäten zu setzen. Was ist uns wichtig, wenn wir doch alles machen können, nur nicht eben unser Haus verlassen und nicht mehr klassische soziale Kontakte haben können? Dieses Prioritäten setzen, Strukturen bilden, sich selber zu organisieren und dann auch zufrieden zu sein, wenn man eben Zeit für Yoga hat oder wenn man Zeit für körperliche Fitness hat oder wenn man Zeit hat, auch im virtuellen Raum soziale Kontakte zu knüpfen.
Das heißt, mentale Widerstandskraft verstehe ich so, dass wir uns innerlich breiter aufstellen, dass wir sozusagen die Sicherheit über andere Parameter ziehen als das, was wir bis hierhin kennengelernt haben oder wie wir uns aufgestellt haben im vertrauten Raum.
Ja, wir sind viel selbstständiger und wir sind eigentlich in der Lage, Dinge tatsächlich zu realisieren, wenn wir sie persönlich als wichtig empfinden. Und wir sind kein Opfer. Ich glaube, das ist etwas, was im Moment vor allen Dingen in den Medien sehr stark gespielt wird, dass man so ohnmächtig ist in der Krise. Wir sind als Gesellschaft dramatisch herausgefordert, aber wir sind sicherlich nicht persönlich ohnmächtig, sondern jedenfalls die meisten nicht, sondern können aktiv etwas tun für uns und auch diese Ausnahmesituation so gestalten, dass sie lebenswert ist.
In Ihrer Studie fällt ein schöner Begriff, nämlich Safety First. Damit beschreiben Sie eine Erstreaktion, die eigentlich bei uns Menschen auftritt, wenn es um Veränderungen oder Ereignisse geht, die uns negativ berühren. Und Sie haben es gerade mit der mentalen Widerstandskraft schon ein bisschen angesprochen. Wie können wir uns emotional und mental stärken, um in Zeiten wie diesen handlungsaktiv zu sein? Man weiß ja, dass Angst eng macht, Angst blockiert uns. Das, was Sie gerade mit mentaler Widerstandskraft angesprochen haben, heißt eben, den Standpunkt, den Blickpunkt auf die Situation zu verändern. Gibt es noch andere Beispiele, die Sie vielleicht auch im persönlichen Umfeld oder in der Beschäftigung mit dem Thema kennengelernt haben, wo Sie sagten, es hat mir persönlich auch geholfen oder ich kann einfach sehen, wenn ich mit Unternehmen arbeite, dass im Rahmen von auch dort ja Change-Management-Prozessen diese Dinge helfen, uns A, in die Selbstwirksamkeit zu bringen, aber B, auch freier und mit mehr Freude Veränderungen auch zu begleiten?
Ich kann das sehr persönlich beantworten. Am Anfang war ich wie viele einfach lahmgelegt und bin aktiv im Videostreaming gewesen, im Fernsehen und habe meine Zeit letzten Endes mit Entertainment überbrückt. Bis mir klar geworden ist, dass mich das nicht befriedigt und diese Idee zu überlegen, was kann ich in dieser Zeit tun, wie kann ich sie gestalten, und wie kann ich letzten Endes Erfolgserlebnisse organisieren? Das ist das Entscheidende. Und wenn wir uns mal darüber im Klaren sind, die Möglichkeit, selber Zeit zur Verfügung zu haben, ist außergewöhnlich und eigentlich sehr positiv. Und diese Zeitdimension ist etwas, was wir vielleicht nach der Krise auch anders bewerten als vor der Krise, nämlich zu überlegen, das ist mir wichtig. Und anderes lasse ich sein, um letzten Endes keinen Stress zu haben, nicht in eine Hektik zu verfallen, die eigentlich üblich war und natürlich nach der Krise wieder kommen wird.
Covid-19 wird die Welt verändern. Sie haben auf Ihrem Value Index Blog auch einen aktuellen Artikel dazu. Der heißt A Catalyst of Change. Coronavirus is transforming how we will do business. Also sinngemäß der Coronavirus als Katalysator des Wandels. Dort wird gesagt, dass es einen spürbaren Wandel in den Werten und Bedürfnissen der Verbraucher geben wird und dass diese Krise zu neuen Geschäftspraktiken, Arbeitsstandards und Arten der Zusammenarbeit führen wird. Welche Impulse, vielleicht auch verstärkt in Dingen, die Sie aus Ihrer Studie Living 2038 schon aufgeführt haben, setzt oder verstärkt die Corona-Krise und welche Veränderungen sehen Sie auf jeden Fall kommen?
Ich glaube, dass unsere Sehnsüchte relativ gleich bleiben. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen soziale Kontakte. Aber wie wir diese Kontakte tatsächlich organisieren, das wird sich, meine ich, dramatisch verändern. Und zwar in Richtung, dass die Organisation viel virtueller sein wird als in der Vergangenheit. Alles, was uns letzten Endes Angst eingeflößt hat, zum Beispiel Teleworking, wird zunehmen und gleichzeitig werden wir natürlich als Ausgleich die klassische physische Nähe suchen, aber eben als viel wertvoller empfinden als vor der Krise. Also Beschleunigung durch Digitalisierung, Vernetzung, Ökonomisierung der Wirtschaft auf jeden Fall, aber auch Ökonomisierung der Zeit unseres eigenen Alltagslebens und gleichzeitig eine stärkere Wertschätzung von allem, was traditionell analog ist, was menschliche Nähe in einer Zeitdimension ist, die früher mehr oder weniger beiläufig erlebt worden ist.
Erleben Sie aktuell Kunden, die bei Ihnen anrufen und sagen, okay, helfen Sie mir auf die Sprünge, was kann ich tun? Als Zukunftsforscher ist man ja sozusagen in der Nähe davon, quasi einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen zu können.
Naja, man sieht, dass die Unternehmen alle damit beschäftigt sind, das Thema Homeoffice profitabel zu installieren. Dazu gehört es ja nicht nur, dass man eine technische Infrastruktur hat, sondern dass man auch Projekte und Arbeitsabläufe neu denkt, wenn man sich nicht in Räumen trifft, wenn man Zeitkorridore definieren muss, wenn man Selbstdisziplin erwarten kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich sehen, dass die Gegenwart die Unternehmen am meisten trifft, nämlich Kurzarbeit für die Arbeitnehmer einzurichten, Insolvenzen möglichst fernzuhalten, Unterstützung vom Staat zu kriegen. Also man ist sehr, sehr stark fokussiert auf die aktuelle Gegenwart. Und die langfristige Perspektive sieht man in einigen Branchen nicht so sehr. Es gibt sowohl von der Tourismusindustrie wie jedenfalls veröffentlicht auch von der Automobilindustrie Hinweise darauf, dass man versucht, das Thema Klimawandel zu entschärfen, in Anführungszeichen. Aber man sieht vor allen Dingen, dass diejenigen, die schon als digitales Unternehmen aufgestellt sind, und es gab ja 2000 auch eine interessante Krise der New Economy, wo man so damit gerechnet hat, dass das Internet wieder verschwindet. Diese Unternehmen, die eigentlich das Internet als Infrastruktur weiterentwickelt haben, werden gestärkt und sehr dominant aus der Krise hervorgehen.
Herr Professor Wippermann, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben vorhin schon ein bisschen ausgeführt, wie Ihre mentale Strategie aussieht, nämlich tatsächlich zu gucken, wie man in dieser Zeit noch mehr in die Selbstverantwortung kommt, was den Tag konstruktiv und erbaulich macht, also suchen nach Erfolgserlebnissen, wie man sie auf eine andere Art dann erfährt. Dazu müssen wir kreativer werden. Was ist der größte Gewinn? Kleinen Rückblick, es sind ja erst 2 Wochen, wo so verschärft die Ausnahmesituation bei uns ausgerufen ist. Was ist bis hier schon ein wirklich großer Gewinn für Sie aus dieser Ausnahmezeit?
Also ich beginne meinen Tag auf jeden Fall etwas anders als früher. Mache sowohl Fitnessübungen wie Konzentrationsübungen, setze mir abends schon Ziele für den Tag und versuche Strukturen im Tagesablauf tatsächlich auch einzuhalten, das heißt Arbeitszeiten und Freizeiten.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr Professor Wippermann.
Das war der Covid-19-Podcast der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Bis zum nächsten Mal.